ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Der vergessene Krieg. Der Sudan versinkt im Chaos.
Ein großer Konflikt, eine extreme Hungersnot ist in den letzten Monaten nicht in unserem Blick gewesen. Die Krise im Sudan. Seit fast anderthalb Jahren herrscht dort Krieg. Das ostafrikanische Land ist am Boden. Millionen Kinder sind unterernährt. Die Bevölkerung lehnt in weiten Teilen beide Kriegsparteien ab. Aber die Armee und die Miliz sind inzwischen fast die einzigen Arbeitgeber. Nun sollen die Hauptkontrahenten in der Schweiz einen Waffenstillstand zur Linderung dieser Katastrophe aushandeln. Sabina Mattei berichtet.
100 tote Kinder, Frauen und Männer zählt die UNO im Sudan jeden Tag. Der Bürgerkrieg hat das ostafrikanische Land in eine humanitäre Katastrophe gestürzt und die derzeit größte Flüchtlingskrise weltweit ausgelöst.
There is what we might call a complex catastrophe.
Es ist eine komplexe Katastrophe, ein Zusammenspiel von Hunger, Zusammenbruch grundlegender Dienstleistungen, Massenvertreibung und dem Auseinanderbrechen der Gesellschaft, die der Sudan erlebt, erläutert Alex Deval von der Tufts University. Im April 2023 war der Machtkampf zwischen den Anführern der sudanesischen Armee, die auch die Regierung stellt, und den paramilitärischen Rapid Support Forces zum Krieg eskaliert. Sie können auf Waffenlieferungen aus dem Ausland zählen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtete gerade von Militärgerät aus Russland, China und der Türkei. 50 Millionen Menschen sind in diesem Krieg gefangen, rund die Hälfte hungert nach Angaben der UNO. So wie dieser Mann, der seine Kinder kaum noch ernähren kann.
Vor dem Krieg konnte man den Kleinen beim Wachsen zusehen. Aber als der Krieg kam, hörten sie nicht nur auf zu wachsen, sondern sie schrumpften sogar.
3,6 Millionen Kinder im Sudan gelten als akut unterernährt. In einem vertriebenen Lager in der Region Darfur herrscht laut Welternährungsprogramm die weltweit erste Hungersnot seit 7 Jahren.
Sudan is ravaged by war. It's also home to the largest number of internally displaced people.
Hier gibt es so viele Binnenvertriebene wie sonst nirgends auf der Welt, fast 10 Millionen. Weitere 2 Millionen sind bereits in Nachbarländer geflohen.
Further 2 million people have fled to neighboring countries already.
Sagt Jens Larke, Sprecher der UNO-Agentur für die Koordination humanitärer Angelegenheiten. Doch so groß die Not der Menschen im Sudan auch ist, so gering sind die Aussichten auf eine Waffenruhe zur Linderung ihrer Lage, die die Vermittler der Gespräche in der Schweiz zustande bringen wollen. Denn die Bürgerkriegsparteien blockieren Hilfslieferungen ganz bewusst, damit Lebensmittel nicht in Gebiete gelangen, die die Rivalen kontrollieren. Außerdem beteiligen sich weitere Milizen an dem Krieg. Sie sitzen in der Schweiz nicht mit am Tisch. Vor allem haben die Hauptkontrahenten Burhan und Hemeti bisher nie ernsthafte Anstalten gemacht, den Krieg zu beenden. Vorherige Waffenruhen, vermittelt von den USA und Saudi-Arabien, wurden von beiden umgehend gebrochen.
Das ist ein Krieg, der die aktuell schlimmste Hungersnot auf dieser Erde zur Folge hat und doch ist er kaum präsent in unseren Köpfen. Im Sudan herrscht seit dem letzten Jahr ein Krieg, der Zehntausende Tote und Verletzte zu beklagen hat. Über 10 Millionen Menschen sind auf der Flucht und über 25 Millionen leiden Hunger. Sudan, das ist das drittgrößte Land in Afrika und liegt südlich von Ägypten. 2 Generäle gibt es dort mit Truppen, die sich mit allen Mitteln um die Macht im Land streiten. Die Macht über ein Land, in dem inzwischen eigentlich gar nichts mehr funktioniert. Heute sollen Friedensverhandlungen in der Schweiz beginnen. Die USA haben beide Kriegsparteien dazu eingeladen. Ich habe mit Roman Deckert gesprochen. Er ist Historiker sowie Sudan-Analyst für die Berliner NGO Media in Cooperation and Transition, die sich für einen transparenten und integrativen Dialog einsetzt. Herr Deckert, die beiden Generäle, die für den Krieg verantwortlich sind, heißen Al-Burhan und Hamdan Daglo. Was sind das für Männer?
Ja, diese beiden Generäle, Al-Burhan und Daglo, besser bekannt als Hemeti, sind tatsächlich erstmal Militärs. Man kann da sicherlich psychoanalysieren bei beiden. Geht es ihnen um die Macht? Ist es toxische Maskulinität? Aber es gibt natürlich auch Strukturen, die dahinter stecken. Das heißt, es ist sicherlich zu kurz gegriffen, wenn man es als einen Krieg zwischen zwei Generälen bezeichnet. Die Ursachen des Konfliktes reichen sehr viel tiefer, natürlich historisch und auch weiter in die Region und in ganz globale Kontexte.
Beide Seiten, also sowohl die sudanesische Armee als auch die paramilitärische Miliz der Rapid Support Forces, haben internationale Unterstützung. Wer spielt in diesem Konflikt alles eine Rolle?
Also man kann ganz klar sagen, dass der Hauptkriegstreiber auf ausländischer Seite die Vereinigten Arabischen Emirate sind, die unter anderem ein strategischer Partner von Deutschland sind, der größte Handelspartner in der Region noch vor Saudi-Arabien. Und auf der anderen Seite Saudi-Arabien, der Iran, Russland, also auch eine bemerkenswerte Koalition auf Seiten der regulären Armee von Burhan. Und es besteht eigentlich unter Beobachtern kein Zweifel, dass wirklich die Emirate, Abu Dhabi, der Hauptunterstützer der RSF-Miliz sind und dort also entsprechend eine unrühmliche Rolle spielen, was ja mittlerweile die größte Flüchtlingskrise der Welt tatsächlich ist. Und hier gibt es also Ansatzpunkte, den Krieg zu beenden, indem man den Nachschub unterbricht. Das könnten die Emirate tun. Es fehlt allerdings der internationale Druck bisher. Und deswegen sind die Genfer Gespräche eigentlich schon ein Hoffnungszeichen, ein Hoffnungsschein, dass die USA mittlerweile bereit sind, eine aktivere Rolle zu spielen. Ob man das mag oder nicht, der Schlüssel für die Beendigung des Krieges liegt wohl in Washington D.C. In der Welt, die ich mir so ausdenke, dürfte es jetzt auch keiner US-amerikanischen Intervention in solch abgelegenen Gebieten, weit abgelegenen Gebieten von den USA. Aber es ist nun mal so, dass der Druck der USA ganz maßgeblich dafür sein wird, diesen Krieg zu beenden.
Also viele Player. Welche Interessen haben denn die Emirate und die Saudis und auch der Iran in diesem Konflikt?
Es geht ganz klar um regionale Vormachtstellung. Der Sudan ist quasi der Hinterhof Saudi-Arabiens, genau auf der anderen Seite des Roten Meeres gelegen, zum Beispiel auch mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft in 10 Jahren. Muss Saudi-Arabien ein Interesse daran haben, dass dort kein totales Chaos herrscht. Ägypten, auch auf saudischer Seite hinter der Armee, hat also durch die Nilwasser, die durch den Sudan fließen, existenzielle Interessen. Der Iran scheint einfach so mitmischen zu wollen. Bei den Emiraten ist es schwieriger, das wirklich zu benennen. Es sind da auch sicherlich geostrategische Interessen, die Kontrolle über die Häfen am Roten Meer und das Hinterland. Aber ich würde vermuten, dass dort auch tatsächlich sowas wie Hybris am Spiel ist. Also die Emirate können einfach dort sich als Großmacht aufspielen und tun das deswegen einfach, obwohl sie gar nicht so existenzielle Interessen dort haben.
Beide Seiten im Land, dem Militär als auch den Milizen, werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Kann Frieden im Sudan mit diesen Playern überhaupt funktionieren?
Also die Antwort ist sicherlich nein. Ich würde mir auch wünschen, dass eigentlich beide von der Bildfläche verschwinden. Also auch die Armee, die theoretisch eine legitime Institution ist, hat sich gründlich delegitimiert. Aber man muss nun mal mit diesen beiden Playern leben. Ich glaube, entscheidend wird es sein, dass wenn einmal ein Waffenstillstand und dann auch vielleicht ein Friedensabkommen gefunden ist, man von ausländischer Seite, von besagten regionalen Großmächten davon absehen muss, die traditionsreiche, stolze Demokratiebewegung im Sudan zu unterdrücken. Das war nämlich eigentlich mit der Auslöser dieses Konfliktes. Saudi-Arabien, Ägypten hat kein Interesse dort, eine wirklich basisdemokratische Bewegung erblühen zu sehen und haben deswegen den Putsch der Militärs, RSF und Armee, die noch verbündet waren, gegen die Demokratiebewegung unterstützt. Und von westlicher Seite hat man sie gewähren lassen. Es gab eine Carte Blanche und an dieser Stelle muss man auch bei den westlichen Mächten lernen und beim nächsten Mal schauen, dass wirklich die Armee sich in die Baracken zurückzieht und idealerweise natürlich eine Entwaffnung stattfindet, auch der Milizen.
Heute startet nun also die Friedensverhandlung in Genf. Werden denn da alle am Tisch sitzen, die gebraucht werden?
Also gerade die letzten Meldungen besagen, dass die Regierungsseite, die Regimeseite, also die Armee von Burhan, ihre Teilnahme abgesagt hat. Das ist erstmal eine Enttäuschung. Die Delegation der RSF-Milizen ist eingetroffen mittlerweile. Ich denke, das muss nicht das letzte Wort sein von der Armeeseite. Sie steht jetzt schlecht da, hat natürlich auch wirklich militärisch zu befürchten, dass sie Gebiete durch einen Waffenstillstand dauerhaft verliert. Der Machtkampf innerhalb der Armee hat sicherlich dazu beigetragen, zu dieser Absage. Aber ich denke, das ist nicht das letzte Wort. Im Sudan ist nichts möglich und andererseits auch alles möglich, erfahrungsgemäß. Das kann sich also schnell ändern.
Durch die Krise im Sudan sind gut 2 Millionen Menschen in Nachbarländer geflohen, darunter in den Tschad. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat das Land bis Mitte Juni dieses Jahres mehr als 600.000 neue Geflüchtete aufgenommen. Der Großteil von ihnen sind Frauen und Kinder. Damit ist der Tschad das größte Aufnahmeland sudanesischer Geflüchteter seit dem Ausbruch des Krieges Mitte April 2023. Aufgrund der zahlreichen Krisenherde und dem Terror der Region sind nicht nur Geflüchtete aus anderen Staaten, sondern auch zahlreiche Binnenvertriebene im Land. Wie geht der Tschad damit um? Ein Land, das trotz seiner Ölvorkommen als eines der ärmsten Länder der Welt gilt.
Ein Geflüchtetencamp in Adre, im Osten des Tschads, an der Grenze zum Sudan. Hunderte blaue Zeltbehausungen. In einer Notaufnahmestation der Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen sitzt auf einem Krankenbett mit weißem Moskitonetz Amira Khamis. Ihre Füße sind medizinisch verbunden, wahrscheinlich verletzt durch ihre 4-tägige Flucht aus dem Sudan. Geflüchtet sei sie mit ihrem 8-jährigen Sohn. 7 weitere ihrer Kinder habe sie nach einem Angriff auf ihr Dorf zurücklassen müssen, erzählt sie der französischen Nachrichtenagentur AFP.
Die Paramilitärs der Rapid Support Forces haben viele Männer getötet. Sie haben Mädchen vergewaltigt, sie haben Frauen vergewaltigt. Sie haben Männer und Jungen mit schwarzer Haut getötet.
Die Rapid Support Forces, RSF, das sind Paramilitärs, die im Sudan seit April 2023 gegen die reguläre Armee kämpfen. Vor denen hat auch der 19-jährige Mohammed Nureddin Angst. Sein verletzter Arm liegt in einer Schlinge, die um seinen Hals gebunden ist.
Wenn du ein Junge bist, töten sie dich direkt. Wir haben versucht, mit meiner Familie aus dem Haus zu fliehen, aber wir hatten keinen Ausweg. Anschließend suchten wir Zuflucht in einer Schule, wo wir etwa 3 Tage verbrachten. Danach eröffnete die Rapid Support Forces oder eine andere Streitmacht das Feuer auf uns. 4 Mitglieder meiner Familie kamen ums Leben, darunter meine Mutter, 2 meiner Tanten, mein Großvater. Alle sind tot. Mehrere wurden verletzt, darunter ich und 2 meiner kleinen Brüder, die noch dort sind.
Der Krieg im Sudan hat Millionen Menschen zu Geflüchteten gemacht. Viele haben sich über die Landesgrenzen gerettet, darunter in der Nachbarstadt Tschad. Ihre Erzählungen ähneln sich, sagt der Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi.
Menschen, die aus dem Sudan im Tschad ankommen, erzählen uns schreckliche Geschichten über Menschenrechtsverletzungen. Vergewaltigung, Zwangsrekrutierung von Kindern, Mord, Verstümmelung, Erpressung, Besetzung von Häusern. Eine Vielzahl von Verstößen gegen die Menschenrechte. Diese Krise birgt nicht nur die Gefahr der Flüchtlingskrise, die für Geflüchtete selbst und die Aufnahmeländer ohnehin schon ernst genug ist, sondern auch, dass Konflikte in die Nachbarländer exportiert werden.
Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat das Land bis Mitte Juni dieses Jahres mehr als 600.000 neue Geflüchtete aufgenommen. Der Großteil von ihnen Frauen und Kinder. Seit dem Ausbruch des Krieges im Sudan ist der Tschad das größte Aufnahmeland sudanesischer Geflüchteter. Aber nicht nur. Tschad ist laut der UN für mehr als 1,35 Millionen Geflüchtete aus der Region zum Zufluchtsort geworden. Obwohl das Land ressourcenreich ist, an Öl, Gas, Uran oder Gold, zählt es zu einem der ärmsten, aber auch korruptesten Staaten weltweit. Die Versorgung von noch mehr Menschen stelle das Land und internationale Hilfe vor riesige Herausforderungen, warnte schon im März dieses Jahres Christos Christou, internationaler Präsident von Ärzte ohne Grenzen.
Jeder der Geflüchteten bittet um dasselbe: Wasser, Nahrung und Würde. Ich selbst habe gesehen, dass Ärzte ohne Grenzen sein Bestes tut, um Wasser bereitzustellen, auch wenn dies außerhalb unseres Fachwissens liegt. Ich war wirklich überrascht und traurig, als ich sah, dass wir an vielen dieser Orte sogar der einzige Akteur sind und 70 oder 80% des verfügbaren Wassers liefern. Wir brauchen viel mehr Akteure. UN-Organisationen und viele andere Organisationen müssen vor Ort präsenter sein. Wir verstehen, dass viele von ihnen mit ernsthaften Finanzierungsproblemen konfrontiert sind. Sie haben nicht genug Geld, um all diese Aktivitäten durchzuführen. Aber ich bin mir dennoch sicher, dass noch viel mehr getan werden könnte.
I'm sure that there is much more than can be done.
Tschad hat selbst mit internen Krisen wie ethnischen Konflikten, Rebellen und Extremisten und den negativen Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Der Krieg im Sudan und die humanitäre Krise gefährden die Sicherheitslage nicht nur im Tschad selbst, bewertet Sicherheitsanalystin Enrica Pico von der Denkfabrik International Crisis Group.
Der Tschad ist eine der wenigen verbliebenen Hochburgen der Stabilität in der Sahelzone, durchlebt jedoch einen schwierigen militärischen Übergangsprozess. Die Krise im Sudan kann die Lage noch fragiler machen.
Tschad ist der erste Sahelstaat, der nach einem Militärputsch 2021 in diesem Jahr Wahlen organisiert hat. Dabei konnte sich der 40-jährige Staatschef Mohamed Deby durchsetzen. Der Sohn des langjährigen und verstorbenen Militärdiktators Idriss Deby. Die Wahlen gelten nicht als glaubwürdig. Der Tschad bleibt für europäische Staaten und die USA trotz scharfer Kritik an Menschenrechtsverletzungen und Repressionen einer der letzten westlichen Verbündeten im Sahel, im Kampf gegen islamistischen Terror und gegen irreguläre Migration. Durch seine geografische Lage ist der Binnenstaat von Krisenherden umzingelt. Im Norden grenzt er an Libyen, im Osten an den Sudan, im Süden an die Zentralafrikanische Republik und im Westen an Kamerun, Nigeria und Niger. Tschad ist ein Transitland. Die schwierige Lage für Geflüchtete im Land hat bereits dazu geführt, dass viele noch weiter weg wollen. Auch Richtung Norden, zum Beispiel an die libysche Küste. Und wenn sie es schaffen, auch über das Mittelmeer, nach Europa.
Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki über die Lage im Tschad. Das Land hat sehr viele Geflüchtete aus dem Sudan aufgenommen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
10 Millionen Geflüchtete und über 25 Millionen Menschen, die Hunger leiden. Das sind die Folgen des Krieges im Sudan. Dazu kommen Vertreibung, Vergewaltigungen, ethnische Säuberungen. Die Liste der Vorwürfe ist lang und richtet sich an beide Kriegsparteien, die sudanesische Armee und die paramilitärische Miliz RSF. Viele Hilfsorganisationen haben ihre Einsätze im Sudan schon abgebrochen wegen der schlimmen Situation. Anders Ärzte ohne Grenzen. Sie sind weiterhin mit ihren Teams vor Ort. Ich habe vor der Sendung mit Lara Dofifat, der Leiterin der politischen Abteilung von Ärzte ohne Grenzen, gesprochen. Frau Dofifat, die Lage im Sudan ist fürchterlich. Mit welchen Problemen werden Ihre Mitarbeiter vor Ort konfrontiert?
Ja, die Lage im Sudan ist katastrophal. Sie sagten es bereits. Wir sind ja seit vielen, vielen Jahren im Land aktiv, aktuell mit über 1000 Mitarbeitenden. Aber das Ausmaß an Gewalt, Zerstörung und auch Hunger ist für uns eine große Herausforderung. Dazu kommt, dass unsere Arbeit tatsächlich immer wieder massiv behindert wird. Also unsere Krankenhäuser, in denen wir arbeiten, auch unser Personal werden immer wieder gezielt auch angegriffen. Das führt dazu, dass wir Krankenhäuser evakuieren müssen und dann eben gar keine medizinische Hilfe mehr da ist für die Menschen. Und das in einem Land, wo wir davon ausgehen, dass schon bis zu 80% der medizinischen Infrastruktur zerstört ist oder eben nicht funktionstüchtig ist.
Wie müssen wir uns die Arbeit Ihrer Leute vorstellen?
Wir behandeln Menschen mit allen gesundheitlichen Problemen. Natürlich sind es viele Kriegsverletzte, viele Menschen mit Schussverletzungen oder auch infolge von Granatenbeschuss. Aber in einem Krieg findet ja trotzdem das Leben statt. Das Leben geht weiter. Wir behandeln Schwangere, wir behandeln Menschen mit Atemwegsinfektionen, mit chronischen Krankheiten oder auch mit Infektionskrankheiten, was zunehmend ein Problem wird, diese Ausbrüche auch einzudämmen. Und was es besonders schwierig macht, ist tatsächlich, dass auch unsere Hilfslieferungen immer wieder ganz gezielt blockiert werden. Also wir haben nicht nur Angriffe auf die Krankenhäuser zu verzeichnen, sondern wir sehen eben auch, dass unsere LKWs mit medizinischem Material, wie zum Beispiel chirurgischen Kits, um Kaiserschnitte durchzuführen, nicht durchgelassen werden. Und so stehen dann meine Kolleginnen auch immer wieder mit leeren Händen da.
Und wie sieht es überhaupt mit der Sicherheit für die Kollegen aus? Respektieren die RSF-Milizen und das Militär internationale Hilfsorganisationen?
Die Sicherheit ist tatsächlich immer wieder ein großes Problem. Ich hatte es ja angesprochen, dass wir unsere Arbeit auch immer wieder einstellen müssen. In Khartoum, der Hauptstadt, ist es so, dass wir ein Krankenhaus auch evakuieren mussten, weil es eben mehrfach mit Granaten beschossen wurde, immer wieder über Monate hinweg. Und die Sicherheit und auch das internationale Völkerrecht wird hier nicht eingehalten von den Kriegsparteien, weil eben immer wieder auch humanitäre Akteure wie Ärzte ohne Grenzen eben in die Schusslinien geraten.
Millionen von Menschen sind geflüchtet, dazu diese immense Hungersnot. Wie geht es zu in den vielen Flüchtlingscamps?
In den Geflüchteten-Camps sehen wir leider auch, dass in diesen Orten, wo eigentlich die Menschen ja Sicherheit und Schutz suchen, trotzdem immer wieder unmenschliche Behandlung und Gewalt stattfindet durch bewaffnete Gruppen. Also die Patientinnen, die wir da behandeln, berichten uns von systemischer Vertreibung in den Camps, von Plünderung, von Brandstiftung. Und wir sehen auch immer wieder sehr, sehr viele Fälle von sexualisierter Gewalt, was sich in den Camps abspielt, aber auch darum herum. Wir sehen wahrscheinlich hier auch nur die Spitze des Eisbergs, weil eben auch viel Stigmatisierung erfolgt, dann auch viel geschwiegen wird aus Angst vor Vergeltung. Tragisch ist, dass tatsächlich viele der Überlebenden von sexualisierter Gewalt Kinder sind unter 18 Jahren.
Ja, das Durchschnittsalter der sudanesischen Bevölkerung beträgt ja rund 18,5 Jahre. Wie erleben die vielen Kinder diesen Krieg? Gibt es noch irgendeine Möglichkeit für Ausbildung?
Das ist schwierig. Also es ist tatsächlich jetzt gerade geprägt ja auch, und das wird ja gerade wieder mehr diskutiert, von einer extremen Hungersnot. Das ist das, was wir von Ärzte ohne Grenzen auch beobachten. Wir arbeiten unter anderem in einem Geflüchtetencamp in der Region Darfur und haben dort bereits im Frühjahr eine Erhebung durchgeführt und geschaut, wie ist die Ernährungssituation, und haben damals schon festgestellt, dass eben 30% der Kinder unter 5 massiv unterernährt ist und auch die stillenden Mütter unterernährt sind. Heute ist die Situation so, dass unsere Station, wo wir die Kinder behandeln, wirklich doppelt und dreifach belegt ist. Und nun haben meine Kollegen letzte Woche Alarm geschlagen und gesagt, unsere LKWs mit dieser therapeutischen Fertignahrung, die so wichtig ist, um die Kinder dann auch zu therapieren und zu behandeln, wird eben ganz gezielt blockiert. Und wenn wir diese Lieferung eben nicht bekommen, können wir unsere Arbeit dort nicht fortsetzen. Und es ist davon auszugehen, dass dann innerhalb der nächsten 3 bis 6 Wochen die Kinder sterben, die auch bei uns gerade in dieser Gesundheitsstation sind. Und das ist schon wirklich eine sehr, sehr schockierende Situation, in der wir uns befinden.
Also eine Arbeit unter extrem schwierigen Bedingungen. Heute starten die Friedensverhandlungen zwischen der RSF und der sudanesischen Armee in Genf. Was erwarten Sie sich von diesen Gesprächen?
Wir appellieren weiterhin an beide Konfliktparteien, dass eben diese Zerstörung und auch die gezielten Angriffe auf zivilistische Infrastruktur und auch medizinische Infrastruktur aufhören muss und dass eben der Zugang zu Menschen in Not hergestellt werden muss. Also wir sagen ganz klar, diese Verhandlungen werden wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, wenn sie überhaupt zu einem erfolgreichen Abschluss kommen werden. Wir sagen, die Menschen haben keine Zeit. Wir müssen jetzt rein. Wir müssen jetzt auch diese Nahrungsmittelketten ausbauen. Wir müssen die Hilfe massiv ausbauen, weil wir als Ärzte ohne Grenzen auch immer wieder sehen, dass eben nicht genügend Organisationen vor Ort sind, um Hilfe zu leisten.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.